Wir sind letztes Mal bis Vers 13 gekommen und ich möchte gerne den Vers 13 zu Beginn heute nochmal mit euch lesen. Da schreibt uns Johannes, 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ewiges Leben ist nicht nur ein langes Leben, sondern vor allem ist ewiges Leben ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und es hat auch die Lebensqualität eines Lebens mit Gott. Und ja, es gibt diesen ewigen Aspekt, Himmel oder Hölle oder Himmel statt Hölle ist ewiges Leben, aber ewiges Leben beginnt auch schon hier und jetzt. Wenn wir uns durch Glauben, durch Anvertrauen mit Jesus verbinden und dem, was er für uns getan hat. Mein ewiges Leben hat am Sonntag, dem 18. Juni 1989 begonnen. Es war in einem Jugendgebetskreis an einem Sonntagabend und da habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Habe ihm bekannt, dass ich nicht perfekt bin, dass ich ein Sünder bin und das trennt mich von Gott. Und habe auch erkannt, dass ich Jesus brauche, weil er dafür bezahlt hat, für all mein Versagen und da, wo ich zu kurz komme. Und ich habe ihn einfach eingeladen, in mein Leben zu kommen. Ich habe das angenommen, dass er am Kreuz für mich persönlich gestorben ist und dass er das aus dem Weg geräumt hat, was mich von Gott trennt und was unsere Beziehung killt, sozusagen meine Beziehung mit Gott und hindert. Und ich habe mich entschieden, ihm nachzufolgen. Und Gott ist in mein Herz eingezogen, das kann ich bezeugen. Er ist mein Retter geworden und mehr als das. Ein Freund, ein Herr, ein Vorbild, aber mehr als das, einer, der wirklich da ist. Jeden Tag und der uns näher ist, als irgendein Mensch es uns sein kann. So nah, dass die Bibel davon spricht, dass er Wohnung nimmt in unserem Herzen. Und mit Gott ist sein Leben eingezogen in mein Herz, weil ewiges Leben ist sein Leben, das er mit uns teilt. Wir haben diese Beziehung begonnen, eine Beziehung von Person zu Person. Wir Christen glauben an einen persönlichen Gott, nicht irgendwie so Lulu-Wischi-Waschi-Energie, die irgendwo rumschwebt. Nee, er ist eine Person. Und er hat uns als Personen geschaffen. Und deswegen können wir echte, bedeutungsvolle Beziehung mit ihm haben. Und was macht Beziehung aus, würdet ihr sagen? Wovon lebt Beziehung? Ja genau, Kommunikation, darauf will ich hinaus. Das betonen wir immer in der Ehevorbereitung. Kommunikation ist wichtig. Und ich denke, die Frauen verstehen das vielleicht intuitiver oder in der Regel noch besser, wie wichtig Kommunikation ist. Wir Männer tun uns da ab und zu mal schwer damit. Also zumindest so zu kommunizieren, wie die Frauen das mögen und die Frauen das brauchen. Wir kommunizieren schon. Vielleicht über andere Dinge, vielleicht mit anderen Worten, manchmal ohne Worte. Sagen, hey Joe, ajo. Das war ein bedeutungsvolles Männergespräch. Kommunikation mit Gott, das ist unser Thema heute. Kommunikation mit Gott nennen wir Gebet. Wir wollen das so in einen größeren Rahmen einbetten, ein bisschen, was wir heute in unseren beiden Versen, Verse 14 und 15, die wir heute durchnehmen wollen, was da ausgesagt wird über Gebet. Jesus hat gesagt, beten braucht nicht unbedingt viele Worte. Aber wir lesen auch im 1. Thessalonicher 5, betet unablässig, also dieses ständige im Gespräch bleiben mit ihm. Es gibt verschiedene Formen, des Gebets, auch ganz verschiedene Gebetshaltungen. Lest mal in den Psalmen und beobachtet das. Wir können liegen, wir können stehen, wir können tanzen, wir können da sitzen. Und wir müssen nichts Künstliches irgendwie fabrizieren. Dann manchmal geht es uns so, wir sind es so gewohnt. Ich ertappe mich oft selber dabei, dass wir so diese Gebetsformeln haben oder diese bestimmte Sprache, ne? Wenn wir beten. Deswegen habe ich heute, als wir für die Kinder gebetet haben, zum Beispiel ganz bewusst mal Papa gesagt. Das ist, was das Wort Abba bedeutet. Und so persönlich dürfen wir mit ihm reden. Wir haben schon gebetet durch unsere Lieder. Wir können beten durch Singen, Loben, Danken, Bitten. Oder ihm einfach unser Herz ausschütten. Einfach erzählen, was ihm oder was mir auf dem Herzen liegt, was mir auf der Seele liegt. Und das kann auch ganz in Stille passieren. Manchmal ist es schon ein Gebet, einfach meine Augen oder mein Herz zu ihm aufzuheben, meine Not ihm hinzuhalten, mich auszustrecken, im Glauben nach ihm. Das ist schon Gebet. Wir können in Sprachen beten. Manche von uns, die Gabe haben, lesen wir in der Bibel. Im Römerbrief Kapitel 8 spricht es sogar vom Stöhnen im Geist. Oh, oh Herr, oh. Das ist echt so eine männliche Form, glaube ich. Oh. Das ist Gebet. Gott hört unser Herz. Auch Hören gehört zum Beten. Nicht nur Reden, sondern Hören. Kommunikation ist ja immer zweiseitig. Wir auf Gott hören, was er uns sagt in seinem Wort, in der Bibel. Oder was er so persönlich zu unserem Herzen spricht. Diese leise, stille Stimme in unserem Herzen. Beziehung lebt von Kommunikation. Je mehr wir kommunizieren mit ihm, je mehr wir ihm zuhören, je mehr wir ihn bitten und erfahren, wie er Gebet erhört, desto besser werden wir ihn kennenlernen. Und desto größer wird auch unsere Zuversicht werden im Gebet. Er ist ein guter Gott. Guter Vater, der seinen Kindern gerne gibt. Also ewiges Leben, Leben in Beziehung mit Gott, ein Vorrecht unserer Beziehung mit Gott, eine Besonderheit dieses ewigen Lebens mit Gott ist, dass wir mit Gott kommunizieren dürfen und dass wir mit ihm auch auf diese Art in Beziehung sein dürfen. Ist das nicht großartig? Peter nickt ganz leise. Ist das nicht großartig? Wir müssen uns das manchmal wieder neu vor Augen halten, wie wunderbar das ist, wie besonders das ist. Dass wir mit Gott kommunizieren dürfen. Vielleicht sind wir das schon so gewohnt. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, dass wir Sünder, wir unvollkommenen kleinen Menschen mit Gott, mit dem Schöpfer, mit dem ewigen, allmächtigen Gott in Kommunikation sein dürfen. Das ist wunderbar. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Riesenprivileg. Und wir dürfen mit Zuversicht sogar zu ihm kommen in Jesus. Und das werden wir in unseren Versen heute sehen hier. Also Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Ich möchte aus dem Kontext hier aber auch noch einen zweiten Aspekt von Gebet uns vor Augen halten. In den nächsten Versen, Verse 16 und die folgenden, wird es um Fürbitte gehen, auch um geistlichen Kampf. Und Gebet ist nicht nur Kommunikation mit Gott und Gemeinschaft mit Gott, es ist auch eine Form der Zusammenarbeit mit Gott. Gebet ist auch eine Waffe in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Im Epheser 6 lesen wir von der Waffenrüstung der Geistlichen, die wir uns anziehen sollen im Glauben. Also Dinge wie der Brustpanzer der Gerechtigkeit und der Schild des Glaubens. Solche Dinge. Und dann lesen wir aber auch von zwei Offensivwaffen. Und das eine ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Und das zweite ist so die Artillerie. Er spricht auch über Gebet. Und ich persönlich, ich behaupte jetzt nicht, dass ich völlig diese Dynamik von Gebet verstehe und diesen Prozess des Gebets. Ich weiß auf der einen Seite, Gott ist souverän und Gott wird es tun, was er will. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch aus Gottes Wort, dass er mit uns zusammenarbeiten will in diesem Vollbringen seines Willens. Das ist wie, wenn ich an meine Beziehung mit meinen Söhnen denke. Ich als Vater könnte im Prinzip das alles alleine tun, was ich tue. Wird vielleicht sogar schneller sein, an manchen Punkten. Aber ich will meine Söhne beteiligen. Das ist Männergemeinschaft, oder? Wir tun was zusammen. Weil ich Zeit mit ihnen verbringen will, auch damit sie gesegnet sind. Ich habe zum Beispiel Reifen gewechselt mit ihnen zusammen, das fanden die ganz toll.
Mit ihr falsch, nicht damit.
Der David hat es dann festgezogen. Nee, das habe ich dann schon selber gemacht, die Schrauben festgezogen. Aber das war schön, auch für die Jungs. Wir hatten Spaß miteinander. Und so, unser himmlischer Vater könnte alles alleine tun, aber er hat es gewählt, uns als seine Söhne und seine Töchter zu beteiligen, seinem Werk in dieser Welt. Und Gebet ist ein Mittel, um seinen Willen umzusetzen. Gewisse Dinge geschehen oder geschehen auch nicht, weil wir beten oder nicht beten. Also Gebet macht wirklich einen Unterschied. In Hesekiel 22, Vers 29 lesen wir zum Beispiel, da sagt Gott, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss oder in die Bresche treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Also impliziert ist hier, dass Gott sagt, wenn hier jemand in den Riss getreten wäre und Fürbitte getan hätte für sein Land, dann hätte Gott es nicht gerichtet. Aber da war keiner und deswegen hat er gerichtet. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich denke, Kontrast dazu an Mose. Mose hat gebeten, Mose ist in den Riss getreten für sein Volk und Gott hat reagiert drauf. Oder denkt an die Propheten Elia und Elisa. Die haben für Kranke gebetet und Gott hat sie geheilt. Elia hat gebetet und Feuer ist vom Himmel gefallen. Elia hat gebetet und es hat 3 Jahre oder 3,5 Jahre lang nicht geregnet. Und danach hat er wieder gebetet und es hat geregnet. Wir sehen dasselbe auch im Neuen Testament. Gott hat sich nicht verändert. Apostelgeschichte 4. Die Gemeinde betet und sie wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Apostelgeschichte 12. Petrus ist im Gefängnis. Die Gemeinde betet für ihn und ein Engel erscheint und macht ihm die Tür auf und die Fesseln fallen ab und er wird befreit. Also Gebet bewirkt was. Gebet macht einen Unterschied. Und wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind seine Mitstreiter. Gebet ist ein Werkzeug. Fürbitte ist ein Werkzeug, um Dinge zu vollbringen. Um Gottes Hand zu bewegen, sozusagen. Um zu empfangen. Um Sieg zu bringen. Um Reich Gottes zu bauen. Und das ist eigentlich auch was, wo wir Männer uns sehr gut damit identifizieren können. Vielleicht ist dieses Beziehung und so weiter, vielleicht eher sagen Frauen, ach ja, da fange ich vielleicht erstmal mehr an. Dieses persönliche, intime Kommunikation. Aber hier, das ist eigentlich was, womit auch wir uns sehr gut identifizieren können. Wir Männer, wir sind Macher. Wir sind zielorientiert, wir wollen Ergebnisse sehen. Und Leute, wir sind eingeladen, mit Gott zu arbeiten und Reich Gottes zu bauen und Wir können Ergebnisse sehen, wenn wir beten. Wir können wirklich beteiligt sein in Gemeinschaft mit Gott. Also ich möchte das sehen, Gebet ist ein Vorrecht, aber Gebet ist auch echt eine Verantwortung, die wir haben. Gott hat uns Menschen die Verwalterschaft für diese Erde gegeben. Und wenn wir sehen wollen, dass sich hier etwas tut, dass Menschen erreicht werden und verändert werden und frei werden, wenn wir sehen wollen, dass Reich Gottes gebaut wird, dann müssen wir beten. So hat Gott es geplant, so hat Gott es erschaffen. Dinge geschehen nicht, wenn wir nicht beten, und Dinge geschehen, wenn wir beten. Also Gebet, könnte man sagen, bringt es. Es bringt zu beten. Manchmal fühlen wir uns nicht danach. Aber wirklich, es bringt zu beten. Und wir erleben das eigentlich. Wir beten und Gott öffnet Türen. Ich habe euch vor einiger Zeit erzählt, dass ich ein Gespräch führen wollte mit meinem Onkel, bevor er gestorben ist, und dann auch mit seiner Frau, nachdem er gestorben ist, und das so kirchenfremde Leute, und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, manchmal ist es mit den Verwandten oder den Leuten, die dir am nächsten stehen, am schwierigsten, und ich wollte gern anrufen, und wir waren echt so ein bisschen mulmig im Bauch, so ein mulmiges Gefühl, und da habe ich mit der Jennifer dafür gebetet vorher, und es war ein tolles Gespräch. Ich muss gar nicht irgendwie es zwanghaft auf den Punkt bringen. Die haben gefragt. Ja. Gott öffnet Türen. Gebet macht einen Unterschied. Menschen öffnen sich. Wir haben um Zwillinge gebetet und Gott hat uns Zwillinge geschenkt. Ich habe einen Zwillingsbruder. Manchmal fragen die Leute, ja, wie geht das? Ich habe gedacht, das überspringt die Generation. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich kann nur sagen, wir haben gebetet. Und Gott hat Gebet erhört. Ob das übernatürlich oder natürlich war, keine Ahnung, aber Gott hat es erhört. Gott versorgt. Wir beten um seine Versorgung und er versorgt. Wir erfahren das persönlich, ständig, und wir erfahren das auch mit der Halle. Jetzt Gott versorgt. Jakobus 5, die Verse 16 bis 18. Hör zu, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, also ganz normaler Mensch wie du und ich. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, wie abgefahren. 3,5 Jahre, es hat nicht geregnet, und dann hat er wieder gebetet und steht hier, der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Oh, was für eine mächtige Sache das Gebet ist. Georg Müller, einer dieser Gebetshelden, dieser Vorbilder im Gebet, der hat sich selbst und seine Familie und ein Waisenhaus mit 2000 Kindern Tag für Tag nur durch Gebet im Glauben versorgt. Er war Pastor von einer Gemeinde und dann hatten die noch dieses Waisenhaus. Und er persönlich hatte kein fixes Gehalt, er hatte kein fixes Einkommen. Und er hat diesen Deal mit Gott gemacht, dass er nie irgendeinen Menschen um Geld bitten wird, sondern dass er mit seinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen seiner Kinder, dieser 2000 plus Kinder, einfach vor Gott kommen würde. Er hat auch gesagt, ich werde nie Geld von Ungläubigen annehmen. Also ziemlich krasse Sache. Und hat einfach alles im Gebet vor Gott gebracht. Und das war so ein sehr organisierter Typ, der hat so ein Gebetsjournal geführt und hat jedes Mal, wenn er für was Spezifisches gebetet hat, das Gebetsanliegen aufgeschrieben und das Datum, wann er gebetet hat. Und dann hat er aufgeschrieben, wann das Gebet erhört wurde, mit Datum. Und am Ende seines Lebens waren in diesem Gebetsjournal über 50.000 erhörte spezifische Gebete aufgezeichnet, die Gott erhört hat. Und manchmal haben die sich mit diesen tausenden Kindern hingesetzt am Mittagstisch und hatten noch nichts zu essen. Und dann haben sie Gott gedankt und gebetet und es hat an der Tür geklopft und weiß nicht, der Metzger kam vorbei oder irgendein Bäcker sagt, ich habe so Überproduktion, so viel übrig. Und sie hatten immer zu essen und immer genug Kleidung. Und es war immer für alles gesorgt. Und wisst ihr, das können wir auch erleben. Das kannst du und das kann ich auch erleben, wenn wir beten. Willst du dich einlassen auf dieses Abenteuer-Gebet? Wir treffen uns jetzt am Dienstag, Gott zu preisen und auch zu beten. Ich möchte euch einladen zu kommen. Wir treffen uns sonntags, jeden Sonntag vor dem Gottesdienst, um zu beten für die Gemeinde. Kommt! Wir treffen uns viel zu wenig zusammen als Gemeinde zum Gebet. Und wer weiß, wie viel wir nicht haben, einfach weil wir nicht beten. Also lasst euch inspirieren von diesen Verheißungen, von dieser Einladung, die Gott uns gibt. Und diesen Vorbildern. Georg Müller ist einer meiner Vorbilder, einer meiner Glaubenshelden. Lasst uns dem nacheifern. Gebet ist die offene Hand, mit der wir von Gott empfangen. Es ist Gottes Weg, wie wir Gnade und Hilfe empfangen. Hebräer 4, Vers 16. Diese Einladung, lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Brauchst du Gnade, brauchst du Barmherzigkeit, brauchst du Hilfe? Okay, dann tritt hinzu zu dem Thron der Gnade. Ist eine Einladung, ist eine Verheißung. Gebet ist, wie wir Freude empfangen. Johannes 16, Vers 24, sagt Jesus, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Bist du freudlos? Dann ist hier eine ganz konkrete Sache, ganz konkreter Tipp. Sie wir Führung empfangen, lest die Apostelgeschichte. Gebet macht uns frei von Angst und Sorgen. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken und eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Gebet macht uns siegreich in dem geistigen Kampf, in dem wir stehen, und lasst uns da nicht naiv sein, dass wir das ignorieren. Lukas 22, Vers 46, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, warum schlaft ihr? Sagt er uns, glaube ich, auch öfter mal. Warum schlaft ihr, Leute, geistlich? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Durch Bitten empfangen wir den Heiligen Geist und Zurüstung von Gott. Lukas 11, Vers 13, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also Gebet bringt Kraft in unser Leben. Wir können auf Jesus schauen, unser Vorbild. Gebet nahm einen ganz wichtigen Platz in dem Leben und in den Dienst von Jesus ein. Über zwei Stellen, Markus 1, Vers 35. Früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Lukas 6, Vers 12, es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaufging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und Jesus betete, bevor er ans Kreuz ging, und Jesus betete, als er am Kreuz hing. Jesus war ein Mann des Gebets. Und ein wichtiger Aspekt von seinem himmlischen Dienst für uns heute ist, dass er eintritt für uns, dass er für uns betet. Er hat nicht aufgehört damit. Wir sehen es auch im Leben der ersten Christen. Gebet hat einen ganz wichtigen Platz eingenommen. Apostelgeschichte 6, Vers 4, da sagen die Apostel, wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also sie haben sich zurückgezogen, sogar von wirklich guten Dienst und Barmherzigkeitsdienst, um im Wort Gottes zu verharren und im Gebet zu verharren. Bei Paulus, wenn wir seine Briefe lesen, ist es ganz offensichtlich, dass er viel gebetet hat. Schreibt zum Beispiel in Philipper 1, Vers 3, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Oder Kolosser 1, Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, dass sie gläubig geworden sind, für euch zu beten und zu bitten. Das war das Geheimnis seines effektiven Dienstes. Er war ein Beter. Also habt ihr noch irgendeinen Zweifel, Leute, dass auch wir beten müssen und beten sollten und beten dürfen? Was für ein Vorrecht. Ich meine, wir wollen nicht beten. Oh, ich muss. Ich darf. Wenn wir uns das wirklich vor Augen halten, dass wir zu dem allmächtigen, ewigen Gott kommen dürfen und zu ihm sagen dürfen, Papa, und ihm unsere Anliegen bringen dürfen, das ist wunderbar. Was für ein Vorrecht. Aber habt ihr irgendeinen Zweifel, dass wir mehr beten müssen? Und ein Mangel an Gebet offenbart wirklich Selbstgenügsamkeit. Das ist gefährlich, gefährliche Selbstgenügsamkeit. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ihr wisst, dass das Gebet umkämpft ist, geistlich, mehr als alles andere. Der Teufel weiß um die Macht des Gebets. Und wahrscheinlich kennt ihr diese Erfahrung auch, dass ihr euch vornehmt zu beten, okay, ich möchte hier also eine halbe Stunde oder eine Stunde ein Stück Zeit beiseite setzen, um zu beten, und dann geht's los. Das Telefon klingelt, die Kinder drehen völlig durch, Stress mit dem Partner, er will sich hinsetzen zu beten, plötzlich fallen dir alle möglichen Termine und Dinge ein, oder wirst müde. Gebet ist geistliche Arbeit. Ist auch was für echte Kerle. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir beten, wir tun nichts. Kennt ihr das auch? Und ich denke, dass ihr denkt, dass ich nichts tue, wenn ich bete. Oder habt ihr es erlebt, wie angefochten es ist, euer Gebet zusammen als Ehepaare und Familie? Wie schwer das ist, wirklich umzusetzen, dran zu bleiben? Ich möchte es lernen. Ehrlich zu sein, das ist ein Punkt, wo ich mich wirklich schwach fühle in meinem Leben. Ich bin von meiner Natur aus ein Tuer. Und wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich, ist natürlich auch der Feind, wenn ich bete, dass ich nichts tue. Stimmt ja gar nicht. Das ist das Machtvollste, was ich tun kann. Das ist das, was am meisten bewirkt. Wir sehen die Ergebnisse halt nicht immer gleich sofort. Da braucht man Glauben. Aber ich kämpfe damit, mit meinem Gebetsleben. Ganz ehrlich, ich möchte gern mehr beten. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch sagen kann, ich wünsche mir das auch. Wer hat das Gefühl, dass er genug betet? Ich fühle mich wie die Jünger, die zu Jesus gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Gar nicht unbedingt nur lehre uns, wie man betet, sondern lehre uns beten. Die haben das beobachtet, diese wunderbare, schöne Beziehung, die Jesus zu dem Vater hatte, diese persönliche Kommunikation. Und sie haben beobachtet diese Kraft Gottes in seinem Leben. Sie haben gesagt, oh Herr, lehre uns beten. Sie haben erkannt, es kommt aus dieser Gebetsbeziehung, die er mit Gott hatte. Herr, lehre uns beten. Lehre mich beten. Das war so mein erster Punkt heute. Bisschen viel drin. Aber so, um es zusammenzufassen, wir dürfen, wir können, wir sollen, wir müssen beten. Amen. Gebet ist unsere geistige Nabelschnur, die uns mit Gott verbindet. Gebet macht uns zu geistigen Mitarbeitern von Gott. Zweiter Punkt ist, wir dürfen mit Zuversicht beten. Das sehen wir in unseren heutigen Versen hier. Lasst uns lesen die Verse 14 und 15 in Johannes 5. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wow, eine sehr weite, eine sehr große Verheißung für Peter. Und Jesus hat uns ähnliche Ermutigungen gegeben, mit Zuversicht zu beten. In Lukas 11 zum Beispiel, Vers 9 sagt er, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Und sucht und ihr werdet finden und klopft an und es wird euch aufgetan werden. Markus 11, Vers 24, da sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Was für eine Zusage. Diese Ermutigungen, diese Verheißungen sollten uns zu zuversichtlichen Betern machen. Sollten uns zu Betern machen, Punkt. Ich meine, wenn wir solche Einladungen haben, solche Zusagen von Gott, was hält uns ab zu beten? Was, wenn der Bill Gates dir sagen würde, bitte mich und ich werde es dir geben? Würdest du ihn bitten? Gott ist viel reicher und viel mächtiger als der liebe Bill. Und er macht uns dieses Angebot. Und er macht uns nicht nur ein Angebot, er fordert uns heraus, es zu tun. Also beten ist die wichtigste Aktivität für uns persönlich, für unser Leben, für unsere Beziehung mit Gott, auch unsere Beziehungen untereinander. Es ist wichtig, um Reich Gottes zu bauen, um Gemeinde zu bauen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und Gebet ist das absolut machtvollste, was wir tun können. Wenn wir geistig wirklich klar sehen könnten, dann würden wir mehr beten. Dann würden wir weniger tun und mehr beten. Wenn wir wirklich sehen könnten, was unser Gebet bewirkt im Vergleich zu unseren menschlichen Anstrengungen. Und es gehört beides zusammen. Aber Gebet ist das Machtvollste. Und wir haben eine Einladung, wir haben eine offene Tür bei unserem Gott. Wir können mit absoluter Zuversicht beten. Noch ein Punkt, dritter Punkt dazu. Manche lesen diese und ähnliche Verheißungen und sagen, super, darf beten für alles. Alles, worum ich bete, wird er mir geben. Okay, Gott, die Villa und den Ferrari und den Jet und eine schöne Frau und ein Mann, der nicht pupst und was immer, gib mir. Im Namen Jesu. Sie denken, was immer wir beanspruchen, im Glauben, das muss er uns geben. Warte mal, das ist ein kleines Problem hier, kleines Detail, wesentliches Detail. Gott ist Gott und wir sind seine Diener. Okay, nicht umgekehrt. Zwei Dinge sind absolut sicher in dieser Welt, zwei Wahrheiten und Tatsachen. Das eine ist, es gibt einen Gott und das zweite ist, du bist so nett. Okay? Also Gott ist Gott und wir sind seine Nachfolger, nicht umgekehrt. Und es geht im Gebet nicht darum, meinen Willen durchzudrücken, sondern Gottes Willen zu verbringen. Wir sind seine Mitarbeiter zu seiner Ehre für ihn. Also wir müssen bei jedem Thema die ganze Bibel, das alles im ganzen Zusammenhang lesen und sehen. Wir müssen uns alle Stellen zu diesem Thema ansehen. Ja, wir haben riesengroße Verheißungen fürs Gebet. Das ist eine Tatsache, das ist ein Faktum. Aber diese Verheißungen, die hat Jesus nicht irgendwie Wohlstands-Evangeliums-Fans gemacht, so name it und claim it Leuten. Sind keine Verheißungen für habsüchtige, selbstsüchtige Materialisten, sondern für die Jünger Jesu. Für seine Nachfolger, die, die alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen, die, die sich selbst verleugnen, um ihm zu folgen und seinen Willen zu tun. Und seht hier diese wichtige Einschränkung im Vers 14. Könnt ihr euch unterstreichen. Da steht, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Nach seinem Willen. Das beten wir auch im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es fängt schon an mit ihm, Anbetung von ihm. Dann beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist das Modellgebet für unsere Gebete, das ist das Herz eines Jüngers. Gottzentriert, nicht selbstzentriert. Eine Reich Gottes Perspektive. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und so ein Mensch, der mit dieser Einstellung, der mit diesem Herz betet, der wird viel empfangen. Garantiert. Kann ich euch versprechen. Absolut garantiert, der wird viel empfangen. Im Gegensatz dazu hat Jakobus gesagt in seinem Brief im Kapitel 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nicht. Warum? Weil ihr übel bittet. Mit der falschen Motivation. Weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Gott kennt dich, Gott kennt dein Herz. Und er weiß, was gut für dich ist. Und er meint es gut mit dir. Und er weiß, dass deine Lüste dich zerstören. Eigentlich, die sind zerstörerisch. Er ist ein liebender Vater. Und er weiß, was am besten ist. Und seid ihr nicht so froh drüber eigentlich, dass Gott nicht jedes eurer Gebete erhört? Denkt an eure erste Freundin oder an euren ersten Freund. Wenn ihr gesagt habt, oh Gott, schenkt mir sie und ich möchte sie heiraten. Und ja. Und Mann, ich schaue zurück und ich sage heute, Halleluja, danke Jesus. Ich denke an manche Beziehungen zurück und ich schaue meine Frau an und ich sage, danke Jesus, dass du die Gebete nicht erhört hast. Gott, du weißt es besser. Und das ist eigentlich auch eine wunderbare Verheißung, die wir hier in diesem Vers haben. Ein wunderbarer Schutz für uns. Denn die Wahrheit ist, wir wissen oft nicht so wirklich, was das Beste für uns ist. Wir denken oft, es zu wissen, aber Gott weiß es wirklich, was das Beste ist für uns. Und Gott gibt uns hier eine Verheißung, dass er sagt, ich gebe dir nur das, was nach meinem Willen ist, und es ist das Beste für dich. Und ich habe zumindest ein Stück weit gelernt, da drin zu ruhen und mich auch da drin zu freuen. Also ich bete und wenn Gott mir was gibt, dann freue ich mich drüber und dann danke ich ihm dafür. Aber wenn es Gott mir nicht gibt, dann will ich mich auch freuen. Ich weiß, es ist das Beste. Wer weiß, wenn Gott mir alles geben würde, wo mich schon gebetet hat. Vielleicht hätte ich mich schon umgebracht mit dem Ferrari. Ich habe nicht wirklich für einen Ferrari gebetet. Müsste ich mal ausprobieren, gell? Oder, weiß nicht, ob ich umgehen könnte mit großem Reichtum oder mit der riesengroßen Gemeinde, mit Ruhm und all solchen Dingen. Vielleicht würde ich stolz werden und es würde mich zerstören. Hier ist es alles in Gottes Hand. Er weiß es am besten. Also ich bete und dann gebe ich es ihm ab und darin habe ich Frieden. Es gibt Dinge, für die können wir mit absoluter Zuversicht beten. Von denen wir wissen, das ist sein Wille. Warum? Weil wir es hier in seinem Wort lesen. Schwarz auf weiß. Also zum Beispiel, wenn ich bete, bevor wir auf die Straße rausgehen, Herr, füll mich mit deinem Heiligen Geist, tröst mich zu, stärk mich rauszugehen, Menschen von dir zu erzählen. Ich weiß, er wird es erhören. 100%. Und ich bete es jedes Mal, bevor wir rausgehen, weil für mich ist es nicht natürlich, fremde Leute anzuquatschen auf der Straße. Ich habe da immer eigentlich ein mulmiges Gefühl und ich fühle mich nicht danach und ich muss immer erst meinen Schweinehund überwinden. Also bete ich das, Herr, füll mich mit deinem Geist. Rüst mich zu. Und dann mache ich einen Glaubensschritt hinaus und wisst ihr was, ich erfahre das jedes Mal. Ich erfahre jedes Mal seine Kraft. Er schenkt Freimut, er bringt Leute, wir haben super gute Gespräche, er gibt Weisheit, er gibt manchmal Worte, die einfach ins Herz treffen und es ist einfach wahr, ich kann das bezeugen. Gott erhört dieses Gebet. Also es gibt Gebete, die Gott absolut erhört. Da können wir mit absoluter Zuversicht beten. Und dann gibt es manche Dinge, da können wir mit einem offenen Herzen beten. Und ich kann sagen, okay, ich glaube vielleicht, es ist dein Wille, Herr. Ich bete dazu, auch mit Zuversicht. Ich weiß, du bist ein guter Vater. Ich kann immer mit Zuversicht zu dir kommen. Für manche Dinge kann ich mit Gewissheit beten. Er wird sie mir geben. Lukas 11, wenn ihr nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Bete um eine Füllung mit dem Heiligen Geist und der Vater wird es dir geben, garantiert. Für andere Dinge kann ich das nicht so absolut sagen. Da bete ich mit einem offenen Herzen. Also bete. Ich würde trotzdem sagen, bete. Jungs, betet für die schöne Frau, wenn euch das ein Anliegen ist. Und dann kannst du das hässliche Entchen an ihrer Seite sein. Vielleicht wird es Gott dir geben. Oder bete für das große Haus, warum nicht? Das kann ein tolles Werkzeug sein zu Gottes Ehre, für Gastfreundschaft. Vielleicht um Missionare, die durchreisen, aufzunehmen oder Menschen, die in Not sind. Warum nicht? Bete dafür. Und wisst ihr was? Gott ist so gut, Gott ist so großzügig, er beschenkt uns in der Regel mit so viel mehr, als wir eigentlich wirklich brauchen. Einfach, weil er reich ist und gut ist. Und ihr Eltern würdet, wenn ihr reich seid, würdet ihr nicht euren Kindern geben oder vieles geben zumindest, warum sie bitten, wenn du es geben kannst. Ich würde es tun. Natürlich nur, solange es meine Kinder nicht kaputt macht. Also meine Kinder haben eigentlich schon viel zu viel Zeug daheim, weil das so mein Herz ist. Ich möchte sie eigentlich segnen, ich möchte ihnen gerne geben. Aber wenn meine Jungs mich um eine Kettensäge bitten würden, dann würde ich sagen, nein, das würde ich euch nicht geben, weil ich weiß, sie können nicht umgehen damit. Würden sich wehtun. Ich würde sagen, später. Gott beantwortet jedes Gebet. Manchmal sagt er ja, manchmal sagt er nein. Öfter sagt er mal später. Ist jetzt gerade nicht dran. Aber wenn du damit umgehen kannst und wenn es dich segnet, dann hey, mag Gott dir einfach viele Dinge geben, schlicht und einfach, weil er gut ist. Also bete. Bete. Und wenn es dir gibt, dann dank ihm und lob. Und wenn es dir nicht gibt, warum du betest, werde nicht wütend oder eingeschnappt, sondern ruh drin in seiner Liebe und in seiner Weisheit. Zum Schluss möchte ich euch einfach noch eine schnelle Liste von Bibelstellen und Prinzipien geben, die die Bibel noch über Gebet sagt. Wir könnten da ein paar Gottesdienste mit dem Thema verbringen. Aber zum Abschluss einfach schnell 9 Prinzipien zum Gebet, was Gebet hindert, was hilfreich ist für Gebet. Das erste ist eine richtige Einstellung, hatten wir eigentlich schon besprochen. Wenn du mit einer selbstsüchtigen, materialistischen, gottlosen Motivation bittest, dann hindert es dein Gebet. Wie gesagt, Jakobus 4, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Tori hat über Georg Müller geschrieben, Georg Müller war ein großer Beter, weil er ein großer Geber war. Was er von Gott erhielt, blieb nicht lange in seinen Fingern. Er gab es sofort an andere weiter. Er empfing ständig, weil er ständig gab. Weil der Georg Müller so genaue Aufzeichnungen geführt hat, wissen wir, dass 8 Millionen Dollar durch seine Hände gegangen sind. Und Leute, das war im 19. Jahrhundert. Das war tierisch viel Geld. Aber als er gestorben ist, haben sie so seinen persönlichen Besitz auf 800 Dollar geschätzt. Er hat einfach weitergegeben und Gott hat ihm gegeben, damit er wieder weitergeben kann. Solche Menschen können beten und sie empfangen, weil Gott weiß, okay, das wird ihn nicht kaputt machen, sondern er wird es in seinem Sinn gebrauchen, ein guter Verwalter. 1. Johannes 3, Vers 22, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also wer mit dem Herzen das seinen Willen tun will, beten, dann Es ist gut. Hebräer 10, Vers 22. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also mit einem reinen Herzen beten. Auch natürlich eine echte Bekehrung ist eine Voraussetzung für effektives Gebet. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen oder ihr Doppelherzigen, die mit geteiltem Herzen beten. Also wirkliche Hingabe. Erster Punkt, richtige Einstellung, wenn wir beten. Zweite mit Glauben. Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und wenn wir um Weisheit bitten, haben wir auch so eine Garantie hier. Er sagt aber, er bitte aber im Glauben. Das ist auch eine Bedingung. Er bitte im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Weil so wankelmütig wieder so mit geteiltem Herzen. Dritter Prinzip. Lasst uns in Vers 21 den letzten Vers lesen. Im Johannesbrief. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hesekiel 14, Vers 3 dazu. Menschensohn, sagt da der Herr, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Also ein Götze, wenn du was in deinem Leben hast, was Gottes Platz einnimmt, was dir wichtiger ist als Gott. Wenn Gott nicht die Nummer eins ist in deinem Leben, sondern irgendwas anderes oder jemand anderer, dann ganz offensichtlich stört es deine Beziehung mit Gott und stört es damit auch Gebet. Das vierte wurde eigentlich auch schon angesprochen von Jakobus, ein bewusstes Leben in Sünde. Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Sieh, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also wenn wir bewusst in Ungehorsam, in Rebellion, in Sünde gegen Gott leben, dann verlieren wir auch die Nähe sozusagen zu Gott in unserem Herzen und auch diese Zuversicht. Fünftes ist Unversöhnlichkeit. Markus 11. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Sechstens, das gilt auch ganz besonders für die Ehebeziehung. In 1. Petrus 3, Vers 7 schreibt der Herr durch Petrus, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, bei euren Frauen, mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also ein Streit in der Ehe verhindert zumindest das gemeinsame Gebetsleben. Siebter Punkt, Daniel 10. Da sehen wir, dass geistlicher Kampf Gebetserhörungen aufhalten kann. Und das ist so eine Stelle, die ich nicht völlig verstehe, aber wir lesen das. Achter Punkt, wir brauchen Geduld und Beharrlichkeit, wenn wir beten. Jesus hat uns es gelehrt in dem Gleichnis von der beharrlichen Witwe in Lukas 18. Georg Müller hat für zwei Männer über 60 Jahre lang täglich gebetet. Und einer von den beiden hat sich, glaube ich, bis seinem letzten Gottesdienst, bevor er gestorben ist, bekehrt. Und der zweite hat sich erst ein Jahr später bekehrt, nachdem der Georg Müller schon bei Jesus war. Beharrlichkeit. Neunter Punkt, letzter Punkt. Und das ist das Problem Nummer eins beim Gebet. Das größte Problem, wenn es zum Beten kommt, ist, dass wir nicht beten. Wie gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Wir zu abgelenkt sind, zu beschäftigt sind. Also lasst uns beten. Aber Papa, du lädst uns ein, zu reden mit dir. Und was für abgefahrene Verheißungen du uns gibst. Und ich möchte einfach beten, wie schon deine Jünger gebetet haben. Herr, lehre uns beten. Lehre mich beten. Darum bitten werde ich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch einladen, eine halbe Minute still zu sein und für den oder die zu beten, die neben euch sitzt. Und betet einfach um das, was ihr gerne haben wolltet. Okay? Aber lasst uns nicht jetzt hier aus einer Botschaft über Gebet weggehen und nicht beten. Ich glaube, das wäre falsch. Lasst uns kurz diese Zeit nehmen und im Herzen füreinander beten. Und dann wird der Markus mit einem Lied ablesen.